Beim letzten Mal gab es einen Aufstand. Also nicht hier im Bibelabend, sondern im Bibeltext. Nach sechsjähriger Regentschaft der allerersten Frau im Amt des Königs von Juda gab es einen religiösen Aufstand, einen religiösen Rechten, der gesagt hat: Nein, das geht so nicht, dieses Progressive muss aufhören. Also, so wird es vielleicht tatsächlich manche in der Medienwelt formulieren. Die Königin Athalia, die Großmutter von Joasch, hatte ja alle seine Brüder umbringen lassen. Bloß er ist durch seine Tante gerettet worden, die mit dem hohen Priester verheiratet war. Und der hohe Priester Jojada hat gesagt, nach 6 Jahren, okay, jetzt fasse ich den Mut und wir krönen Joasch zum König. Das war alles in 2. Chronik 23. Jetzt kommt Kapitel 24. Das Interessante ist ja, bei Joasch, wie auch bei seinen Vätern und Nachkommen, die sind alle Davids Nachkommen, und weil man das im Hebräischen ja immer als Sohn formuliert, also ein Davidssohn. Von daher immer ein Bild für Jesus. Joasch eben auch. Der hier mit 7 Jahren erst König wird. Oder erst. Ja gut, er ist eigentlich König geworden zu dem Zeitpunkt, als sein Vater gestorben ist und seine Brüder alle niedergemetzelt worden. Er war eigentlich schon König, dann aber erst haben sie ihn zum König gemacht. Und die Parallele dürfen wir tatsächlich auch bei uns im Leben ziehen. Jesus ist König. Aber ist er König in meinem Leben? Und was heißt das dann? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, ja, der König, der sitzt da hinten, also hier in dieser Gegend halt, ja, da in Stuttgart, da hockt der König. Wenn er sich entspannt, dann ist er noch weiter weg, dann ist er in Bebenhausen. Ist weit weg von uns, interessiert uns nicht. Aber dieser König ist halt ganz nah dran. Und was jetzt interessant ist, wir lernen heute etwas zum Gemeindeaufbau oder zum Gemeindewiederaufbau, weil König Joasch als Bild für Jesus nun den Tempel aufbaut. Und der Tempel ist ja ein Bild für die Gemeinde. Das wiederhole ich immer wieder gern. Der Tempel ist ein Bild für Jesus selber. Der Tempel ist ein Bild für den Tempel Gottes im Himmel. Das heißt, wenn wir uns mit dem Tempel beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit dem, wo wir einmal hinkommen. Und dann ist es aber auch für uns in der Gegenwart wichtig, weil der Tempel auch ein Bild ist für uns. Und das in dreifacher Weise. Ich fange diesmal von innen wieder an. 1. Korinther 6. Jeder einzelne Christ ist Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Tempel geht mich ganz persönlich an. 1. Korinther 3. Der Tempel ist ein Bild für die Gemeinde vor Ort. Das heißt also, hier in Malbronn sind wir ein Tempel, in Knittling sind wir ein Tempel, in Mühlacker sind wir ein Tempel. Woanders, jede Gemeinde ist ein Tempel. Also, genau. Und schließlich Epheser 2, es ist die gesamte Gemeinde durch Raum und Zeit. Das heißt, vom Pfingstsonntag an bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt. Die gesamte Gemeinde. Die schon vor uns in den Himmel gegangen sind, sind es immer noch. Die, die noch gekommen sind, es auch schon. Und wir sind es. Und dann darf man auf diese drei Arten drauf gucken, also, und dann kann man natürlich immer noch gucken auf Jesus und auf den Tempel im Himmel. Also, wenn ich das jetzt bei jedem Punkt machen wollte, wären wir noch überhaupt nicht weit bei der Bibel. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibia aus Beersheba. Und Joasch tat, was dem Herrn wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada nahm 2 Frauen für Joasch und erzeugte Söhne und Töchter. Also mit den 7, er ist zur Vollkommenheit gekommen, wie Jesus auch erstmal selber gekommen ist, als die Zeit erfüllt war. Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich finde das tröstlich zu wissen, dass Gott auch auf manches Dinge wartet, die sich in der Welt abspielen und so weiter, um das zu tun. Und einmal, Jesu Geburt ist ein solches richtiges, gutes Beispiel, weil zu Jesu Geburt war das Römische Reich gerade da. Das war für die Juden natürlich ein Ärgernis, aber die haben zum einen den Frieden gehabt. Also die Pax Romana ist zwar eher so wie der islamische Friede von oben aufgedrückt, und dann kam Jesu Friede dagegen, der von unten kam, beziehungsweise den Gott gewirkt hat. Und dann war aber eben dieser Friede, dass man überall hinreisen konnte. Und die Römer haben so ein Straßensystem gehabt, dass man einen Brief super schnell von A nach B schicken konnte. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es tatsächlich von Spanien bis Israel 2 Wochen gebraucht hat, wenn man halt mit Pferd und alles, aber auf alle Fälle wahnsinnig schnell. Die haben so ein Straßensystem gehabt, dass alles super schnell erreichbar war und natürlich Rom vor allem. Und das hat sich Gott zunutze gemacht, weil dann nämlich die Briefe und auch anderes schnell von A nach B reisen konnte und das Wort Gottes schnell irgendwo hinkommen konnte. Außerdem war durch das, was vorher passiert ist, ganz viel an jüdischer Bevölkerung übers ganze Römische Reich verteilt. Das heißt, überall waren Leute, die an den einzig wahren Gott geglaubt haben. Gleichzeitig haben ganz viele Heiden gemerkt, das mit unseren Göttern, das bringt nichts. Haben auf einmal ihre Götter wie Zeus und so weiter, die halt, Zeus, der halt mit so vielen Frauen ins Bett gesprungen ist, und nicht nur Frauen, Knabenliebe und alles Mögliche, fanden die Griechen toll, bis sie dann bemerkt haben, nee, das ist eigentlich nicht. Und dann kommt plötzlich der Gott dagegen, den man nicht sieht, der moralische Standards hat und alles Mögliche. Und darum konnte Paulus ja auch immer zu den jüdischen Gemeinden zuerst gehen und dort das Evangelium predigen. Und wenn dort tatsächlich sich welche bekehrt haben, dann hat er gleich noch mehr Leute gehabt, die das Evangelium auslegen konnten und die Heilige Schrift schon kannten und von daher dann sagen konnten, und guck mal, so verhält sich das heute für uns. Das andere Beispiel, wie Gottes Timing wunderbar ist, ist die Reformation. Weil davor, es gab immer schon wieder Bewegungen. Der Begriff Ketzer kommt zum Beispiel daher, die Katharer, die sich als rein da gesehen haben, und die katholische Kirche hat das dann zum Kampfbegriff gemacht, und das ist dann halt bei uns ins Deutsche gekommen als Ketzer. Die Waldenser, die hier ja auch wohnen, sind auch solche Leute gewesen, die verfolgt wurden. Die haben schon versucht, die Kirche zu erneuern, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und Jan Hus, der war auch nochmal ein großes Beispiel. Und 1415 haben sie den auf den Reichstag zitiert, haben ihm auch versprochen, ja, kein Problem, dir geht's alles gut. Und dann haben sie ihn dort verbrannt. Und dann geht die Legende, er hat gesagt, ihr verbrennt jetzt eine Gans, denn das war sein Wappentier. Aber in 100 Jahren wird ein Schwan auftreten und den wird er nicht zerstören. Und das Interessante ist, Martin Luthers Wappentier war tatsächlich der Schwan. Und er hat das Zitat sich natürlich auch gerne auf die Fahnen geschrieben. Innerhalb dieser 100 Jahre lebte Johannes Gutenberg. Der hat den Buchdruck nicht unbedingt erfunden, aber halt so in Deutschland hingebracht oder in Europa gebracht, dass man ganz schnell vor allem Traktate drucken konnte. Und dann, als Martin Luther dran war, konnte man diese Traktate drucken, man konnte Lieder drucken. Dadurch die Lieder hat sich die Reformation dann noch schneller verbreitet und man konnte Bibeln drucken. War zwar immer noch sauteuer, Zinzendorf hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Riesenhaus voll mit lauter Metallplatten, wo die Bibel drauf ist, dass man die einfach nur ganz schnell drucken kann. Aber das war eben auch sowas. Und gleichzeitig haben die Türken angegriffen. Das heißt, der Kaiser konnte sich nicht im eigenen Land darum kümmern, die vermeintlichen Ketzer zu besiegen, sondern er musste draußen die Türken bekämpfen, und während er draußen gekämpft hat, konnte sich das Evangelium drinnen weiter verbreiten. Obendrein brauchte er die evangelischen Fürsten auf seiner Seite. Und hier diese 7 Jahre, die Vollkommenheit. Und dann, er regierte 40 Jahre. 40 ist ja auch nochmal so eine vollkommene Zahl. Und dann, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, solange der Priester Jehojada lebte. Jehojada heißt, der Herr weiß oder der Herr kennt. Oder man kann auch tatsächlich Erkenntnis des Herrn übersetzen. Gucken wir auf Jesus. Jesus kannte den Vater vollkommen. Und darum hat er auch immer tun können, was dem Vater wohlgefiel. Und je mehr wir den Vater kennen, desto besser können wir tun, was Gott gefällt. Wie können wir den Vater kennen? Philippus hat was Ähnliches gefragt: Zeig uns den Vater und das wird uns genügen. Und Jesus sagt: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, das, was ich jetzt hier mache, ich zeige auf Jesus aus der Bibel, und so lernen wir und den Vater immer besser kennen. Und je mehr wir das tun, desto mehr kommt es in unser Herz hinein, dass wir ihn kennen und dass wir dann auch tun, was Gott gefällt. So, Vers 4. Danach nahm sich Joasch vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Also Gemeindeaufbau. Und versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen: Zieht hin in alle Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um jährlich das Haus eures Gottes auszubessern, und eilet solches zu tun. Also er zitiert die Priester und Leviten dran, weil die für zuständig waren, am Tempel zu dienen. Die haben am besten gewusst, wo die Schäden waren. Die Priester haben drin im Haus gedient, ganz grob, die Leviten außen drum herum, und sagt: Und jetzt zieht los und sammelt Geld ein. Und eilt. Wusstet ihr, dass es Jesus ein viel größeres Anliegen ist als uns, dass seine Gemeinde aufgebaut wird? Und wusstet ihr, dass es ihm auch ein viel größeres Anliegen ist als mir, dass es mir gut geht, dass ich auferbaut bin? Und zwar nicht nur geistlich. Das finde ich auch nochmal interessant. Es hätte Joasch genügen können, dass im Tempel die Opfer gemacht wurden. Das ist ein gutes geistliches Leben. Also Abendmahl feiern ist wichtig, super wichtig. Je öfter, desto besser. Und dann gibt es aber alles Mögliche drumherum, was falsch laufen kann noch in der Gemeinde. Da gibt es auch alles Mögliche, was bei mir falsch läuft und was auch an anderen Sachen falsch ist, was plötzlich nach außen so bröckelt und alles Mögliche. Und auch das will Jesus beheben. Der Tempel ist der Palast Gottes. Und ein Palast eines Königs soll gut sein. Die Außenwirkung. Und zwar an Leib, Seele und Geist. Alles ist Jesus wichtig. Und um alles kümmert er sich gern. Auch an den Punkten, wo wir denken: Ja, nee, das ist jetzt... Nee, auch gerade da. Und sagt: Eilt solches zu tun. Habt einen Eifer dafür. Aber die Leviten eilten nicht. Es ist so interessant. Als Jesus auf der Welt war, sagte er den Leuten, die er geheilt hat, ganz oft, gerade den Aussätzigen: Sagt es keinem weiter. Sie haben es weitergesagt. Und was sagt Jesus uns? Sagt es allen weiter. Und wir wieder: Nö. Weil wir irgendwie immer gern in die andere Richtung streben von dem, was Gott sagt. Da rief der König den hohen Priester Jehojada und sprach zu ihm: Warum hast du nicht Acht auf die Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, und die Gemeinde für die Stiftshütte zusammen geboten haben? 2. Mose 30, es gibt so eine Tempelsteuer. Wenn das Volk gezählt wird, soll jeder Mann ein Silberstück zahlen. Silber ist das Metall der Erlösung. soll sich damit sozusagen selber auslösen. Und das ist tatsächlich eine Variante, wie Gott sagt, so wird Geld für den Tempel eingetrieben. Die Gemeinde darf tatsächlich Geld kriegen. Ist nichts Schlimmes. Es wird natürlich von manchen übertrieben, aber andererseits, gerade weil es manche übertrieben, sagen andere, nee, dann machen wir es nicht. Nee, in der Gemeinde wird auch Geld gebraucht, das weiß Gott. Wir sollen uns bloß nicht dran hängen. Sonst werden wir wie Laodicea. Oder noch schlimmer. Aber an diesem Punkt, okay, warum sammelt ihr das Geld nicht ein? Warum tut ihr nicht, was Gott euch sagt? Vielleicht tatsächlich, weil sie sich geschämt haben, wir können doch von den Leuten jetzt nicht Geld eintreiben. Darum predigen manche Pastoren auch nicht so gern über Geld, weil das nämlich in den Leuten drinsteckt. Ich will nur mein Geld. Nee. Gott will, dass du dich von deinem Geld löst, weil er dir zeigen möchte, dass er dich auch mit weniger versorgen kann. Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne haben das Haus Gottes verfallen lassen und alles, was dem Hause des Herrn geheiligt war, haben sie an die Bale gebracht. Also, das ist etwas, was ganz oft passiert. Da, wo Jesus nicht regiert, da kommt all das Gute aus meinem Leben weg und wird dem Teufel gebracht. Der Teufel stiehlt. Jesus sagt in Johannes 10, der Dieb, damit meint er den Teufel, kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Der Teufel will uns allmählich immer mehr von dem nehmen, was wir in Jesus haben könnten. Und das macht er manchmal sogar durch gute Dinge. Also wo er dann sagt, zum Beispiel, dass er uns einredet, nur ein geistliches Leben zu führen. Das hat er bei den Mönchen gemacht. Die haben schon irgendwie gesagt, nee, ich brauche das Weltliche gar nicht. Und das war für die vielleicht auch gut. Aber das wurde irgendwann so zum Ideal, dass dann halt, dass der Reichtum wieder als nur schlecht angesehen wurde. Und also kann in beide Richtungen kippen. Ich sage gerne, wenn man sagt, Christen dürfen kein Geld haben, das ist eine andere Variante von Wohlstandsevangelium. Weil man wieder nur aufs Geld guckt. Wie viel hat jemand? Und das zeigt dann, wie fromm er ist. Aber der Teufel klaut uns alles Mögliche und wir meinen dann mitunter, wir wären großkotzig, wir wären ehrgeizig, wenn wir uns das wieder einfordern. Wenn ich in der Bibel sage, ja guck mal, da steht es doch. Da steht doch, dass Jesus uns das Leben im Überfluss gibt. Und dann gucke ich, was bedeutet das Leben im Überfluss? Und das kann alles Mögliche bedeuten, nämlich all das, was der Teufel uns geklaut hat. Beziehungsweise alles, was wir im Paradies verloren haben. Da dürft ihr jetzt mal alles überlegen. Also jedes Problem, das wir haben, hat seinen Ursprung im Paradies, am Baum der Erkenntnis. Und die Lösung ist am Baum des Kreuzes. Alles, was Adam verloren hat, bringt Jesus wieder. Alles. Auch die Dinge, bei denen ich sage, ja, nee, eigentlich. Manchmal bringt Jesus sie zu anderen Konditionen wieder, als ich mir das denke. Aber er bringt alles wieder. Und da will der Teufel uns manchmal einreden, nee, sei zufrieden in Jesus und nimm das andere nicht. Das sagt mir Jesus vielleicht auch manchmal, sei erstmal zufrieden in mir. Aber dann will es Jesus mir geben. Der Teufel sagt, lass es komplett. Kümmere dich nur um dein frommes Gehabe, um dich selber und alles Mögliche und versuch dadurch mich dann auch wieder um mich selber zu drehen. Vers 8. Da befahl der König, dass man eine Lade machte und man stellte sie außen ins Tor am Hause des Herrn. Und sie ließ in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Steuer bringen sollte, die in der Wüste von Mose, dem Knecht Gottes, auf Israel gelegt war. Da freuten sich alle Oberen und alles Volk und brachten es und warfen es in die Lade, bis es voll wurde. auch interessant. Wie ist die Reaktion? Die Leute freuen sich. Warum freuen die sich, dass sie ihr Geld abgeben dürfen? Genau aus dem gleichen Grund, warum sich ein Mann freut, dass er seine Frau Geschenke machen kann. Aus Liebe. Ich nehme jetzt mal an, da wird nicht gesagt, oh, jetzt muss ich Geld ausgeben. Nee, ich gebe gerne Geld aus, weil meine Frau freut sich drüber. Also wenn man jetzt wenn man die Frau halt kennt und weiß, was sie haben möchte und nicht jetzt etwas anderes schenkt. Genau. Aber weil man für Gott etwas tun kann, weil man sich wieder darum kümmern kann, dass es seiner Gemeinde gut geht. Etwas geben. Aus der Freude heraus, dass Gott da hinein kann. Paulus sagt in 2. Korinther 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Kann man natürlich sagen, dann gebe ich halt nicht, weil ich will nicht fröhlich sein, bevor ich das nicht mache. Andererseits, es ist ein Teil des Lobpreises, es ist ein Teil der Anbetung Gottes und das kann ich tatsächlich dazu machen. Und wenn ich mir sage, ich will eigentlich nicht, dass ich dann tatsächlich sage, aber ich mache es trotzdem, weil es Gott die Ehre gibt und tue es in den Kasten am Hause Gottes, am Tor. Und wenn man die Lade durch die Leviten zur Verwaltung des Königs brachte und man sah, dass es viel Geld darin war, so kam der Schreiber des Königs und der Auftragte des hohen Priesters und man schüttete die Lade aus. Vier-Augen-Prinzip. Gibt's heute auch noch. Und sie trugen sie wieder an ihren Ort. So taten sie alle Tage und brachten viel Geld zusammen. Also, es ist schon interessant, dort, wo ein geistlicher Aufbruch ist, am Haus des Herrn, da wird der Geldbeutel locker. Man merkt eine geistliche Bewegung daran, dass Leute tatsächlich sagen, ich gebe von dem, was Gott mir gegeben hat. Und das Schöne ist, Gott lässt sich nicht lumpen. Es kann jetzt wieder in die falsche Richtung verstanden werden, also von wegen Wohlstandsevangelium und alles, wenn du von Gott gibst, dann wirst du super reich. Gar nicht unbedingt reich. Aber, Psalm 34, die auf den Herrn vertrauen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und wenn ich sage, ich gebe von dem, was ich habe, nicht nur den Zehnten, der gehört Gott sowieso, sondern ich gebe von dem, was ich so noch habe, zusätzlich ans Haus Gottes. Und ich mache es gern. Einfach auch, damit seine Arbeiter versorgt sind. Damit man am Haus was bauen kann und alles Mögliche. Da lässt sich Gott nicht lumpen. Er sagt nicht, ah, jetzt hast du dich um mich gekümmert, jetzt sieh zu, wie du rankommst. Sondern dann sagt Gott, wunderbar, jetzt kriegst du noch mehr. Wie gesagt, manchmal nicht auf die Konditionen, die ich denke, aber es kommt der Segen. Und manchmal lässt der Segen länger auf sich warten, als ich denke. Also vielleicht hat Gott sogar schon gesagt, und du kriegst das alles zurück und noch mehr. Und dann warte ich und warte ich und warte ich und irgendwann denke ich, ah nee, ist doch nicht. Und schlag's in den Wind, weil mir der Teufel mitunter auch sagt, was bist du denn so gierig danach, nach dem Ganzen? Aber dann kann ich es doch wieder tun und bemerken, ja, das ist es. Und der König, doch, das habe ich jetzt, genau. Und der König und Jojada gaben es den Werkmeistern, die am Hause des Herrn arbeiteten. Diese stellten Steinmetzen und Zimmerleute an, um das Haus des Herrn zu erneuern, und auch Meister in Eisen und Kupfer, um das Haus des Herrn auszubessern. Also der König, ein Bild für Jesus, der hohe Priester, ein Bild für Jesus, stellen nun Werkmeister an. Und das Interessante ist, womit die arbeiten. Steinmetze. Arbeiten mit Steinen. Logisch. Wir sind lebendige Steine im Tempel. Also zum einen kann man sagen, das sind die Evangelisten. Die Evangelisten, die Leute in die Gemeinde bringen. Dann sind Steine aber auch nochmal ein ganz interessantes Bild. Das habe ich schon mal gehabt, als ich davon erzählt habe, was David alles für den Tempel gesammelt hat. Steine kommen an wichtigen Punkten vor, gerade im Buch Josua. Die Israeliten sind durchgezogen durch den Jordan. Und Josua sagt dem Volk, aus jedem Stamm geht ein Mann dort in den Jordan und holt einen Stein heraus. Und ich nehme an, es ist nicht nur so ein Kieselstein, sondern ein Brocken. Einen, den man noch tragen kann, aber genau. Und es soll ein Haufen im Jordan aufgebaut werden und einer draußen. Warum? Sagt Josua dann auch direkt. Wenn dich dein Kind fragt. Wörtlich Sohn, aber das Kind, also der, das kann auch die Tochter sein. Warum sind diese Steine da? Und dann gibt er sogar die Antwort, dass sie erzählen, was Gott getan hat. Und da wird angefangen bei dem Auszug aus Ägypten, ein Bild für unsere Erlösung, der Zug durchs Schilfmeer, ein Bild für unsere Taufe, die Versorgung in der Wildnis und das Hineinbringen ins verheißene Land. Wie Gott sich als der Erlöser und der Treue erwiesen hat, der uns alles gegeben hat. Das sind die Steine in unserem Leben. Und da dürft ihr selber mal gucken, was sind die Steine in meinem Leben und stelle ich sie auch so offen hin, dass meine Kinder fragen. Und wenn sie nicht fragen, dann muss ich halt selber mal erzählen. Das ist mitunter die größere Überwindung. Und dann sind die anderen Steine im Jordan, das sind die geheimen Sachen. Das sind Dinge, die zwischen Gott und mir sind. Die nur Gott sieht, aber die genauso wichtig sind. Dann Zimmerleute, die arbeiten mit Holz. Holz ist bei der Stiftshütte ganz wichtig gewesen. Da sind die Bretter gewesen, die ineinander verkeilt sind, weil wir als Christen nicht allein stehen. Als Christ allein fällt man um, zusammen bleibt man stehen. Zwei sind schon mal besser, aber dann je mehr, noch besser. Und wenn wir halt alle zusammen sind, dann fallen wir auch nicht um. Und dann kann einer vielleicht auch mal eine schräge Ansicht haben bei einem Bibeltext. Aber die anderen rücken ihn schon wieder zurecht. Und umgekehrt auch. Und dann obendrein das Holz, das ist sehr wahrscheinlich wieder an diesem Punkt Zedernholz. Und die Zedern, das ist jetzt das gleiche wie bei der Stiftshütte, die haben Wurzeln, aber ziemlich flache Wurzeln. Eigentlich könnten die Zedern im Libanon von jedem Wind umgeblasen werden. Aber die Wurzeln verwachsen sich ineinander. Das heißt, als Christen sind wir nicht nur in Jesus verwurzelt, sondern wir sind miteinander verwachsen. Und dann, wenn der Sturm kommt, fallen wir nicht um. Und können schön groß wachsen wie die Zedern in dem Libanon. Dann Meister in Eisen und Kupfer. Eisen ist zum Kampf. Weil wir müssen kämpfen. Wir müssen in dieser Welt kämpfen. Wir haben geistliche Kämpfe, wie zum Beispiel, dass wir dem Teufel widerstehen und sagen, ich bleibe bei dem, was Jesus mir verheißen hat. Auch wenn es aus weltlicher Sicht gierig wirkt. Aber das hat mir Jesus versprochen und darum kann ich es auch. Dass ich mit ihm und vor allem, dass wir damit entgegenkommen, auch wenn ich an manchen Punkten, an dem tatsächlich selbstsüchtig bin, ich habe die Vergebung in Jesus Christus. Und das ist das, was das Kupfer noch bedeutet. Kupfer oder Messing oder Bronze spricht vom Altar. Und der Altar ist der Ort, an dem das Gericht passiert, an dem das Opfer kommt. Der Ort, an dem die Stiere, die Ziegen, die Schafe, die Vögel geopfert werden. Auf den Ort kann ich immer wieder hinweisen. Das ist wichtig bei der Gemeinde. Die Steine unserer Erinnerung, das Holz, das wir zusammenarbeiten, das Kupfer, das Eisen, das Wort Gottes, die Schärfe des Schwertes und das Kupfer des Gericht Gottes, das aber nicht auf mich geht, sondern an Jesus. Solche Leute brauchen wir in der Gemeinde. Und wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte zum Vorbereiten, dann hätte ich schon mal in Epheser 2 geguckt, ob das zusammenpasst mit dem, was Paulus da schreibt, mit dem, zu was er uns berufen hat. Aber das wäre jetzt nochmal, könnt ihr als Hausaufgabe mitnehmen. Und die Werkmeister sorgten dafür, dass durch sie die Ausbesserung fortschritt. Und so stellten sie das Haus nach seinem alten Maß wieder her. Also die Leute, die mit den Steinen umgehen, die mit dem Holz umgehen, die mit dem Eisen umgehen, die mit dem Kupfer umgehen. Manchmal muss man alles zusammen machen. Dadurch, langsam, das geht nicht unbedingt von jetzt auf gleich, es sei denn, Jesus spricht ein Machtwort und es kommt tatsächlich sofort. Aber normalerweise ist ein Aufbau was Längeres. Und das kommt aber. Und wahrscheinlich ist es an manchen Punkten auch frustrierend, wenn man drinnen im Tempel arbeitet und von draußen nichts gesehen wird. Dann sieht man draußen immer noch die Schäden. Dann sieht man, wie in der Gemeinde der Streit weiterhin ist. Da sieht man, wie die Leute sich gegenseitig immer noch gegen den Karren fahren. Aber drinnen im Haus wird gebaut. Und darauf dann zu vertrauen, das ist manchmal nicht so einfach. Wenn man doch gerne sehen würde, dass der Friede in der Gemeinde allmählich einkehrt. Aber manchmal muss Jesus halt drinnen anfangen. Manchmal auch draußen. Das ist ganz unterschiedlich. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn. Geräte für den Dienst, für die Brandopfer, Löffel und goldene und silberne Geräte. Und sie opferten Brandopfer im Hause des Herrn alle Zeit, solange Jojada lebte. Also jetzt kommen noch die Gerätschaften. Geräte für den Dienst und für die Brandopfer. Das heißt, der Dienst, das sind jetzt mitunter so Kleinigkeiten, die wir gar nicht so ernst nehmen, dass man den Docht abgeschnitten hat bei der Menorah, beim siebenarmigen Leuchter. Dass man das Ding gereinigt hat, dass man die Asche rausgeholt hat, dass man das Öl nachfüllen konnte und alles Mögliche dafür. Dafür waren Dinge da. Oder, dass man Schalen hatte zum Opfer darbringen. Weil es war nicht immer nur ein Opfer auf einmal, sondern mehrere, da brauchte man mehrere Opferschalen. Was übrig ist, ist dafür da, dass man Gott dient. Dass das Licht weitergebracht wird. Dass man Sachen ausbessern kann. Dass man opfern kann. Einfach, also so ein Trankopfer, das ist eigentlich eine Verschwendung. Du gießt Wasser oder Wein einfach vor Gott hin. Ist nicht mehr zu gebrauchen. Aus menschlicher Sicht. Und so ist, wenn wir unser Leben ganz Jesus hingeben, das aus menschlicher Sicht völlig verloren. Wo ich mir manchmal denke, warum machst du das eigentlich, du Depp? Das ist doch völlig sinnlos, was du da machst. Und dann kommt Gott an und sagt, ja, aus deiner Sicht ja, aber es lohnt sich für das Himmelreich. Und deine Belohnung dafür ist auch noch da. Und wie lange ist das gewesen? Solange Jojada lebte. Also solange die Erkenntnis des Herrn da war. Solange ich danach gucke, dass ich Gott besser kennenlerne in Jesus durch den Heiligen Geist. So lange funktioniert das. So lange lebt das Opfer Jesu in mir. Und im Gegensatz zu dort, jetzt hier im Text, kann ich mich tatsächlich darum kümmern, dass es die ganze Zeit so weitergeht. Allerdings, sobald ich mich nicht darum kümmere, passiert das, was hier passiert. Und Jojada war alt und lebenssatt und starb und war 130 Jahre alt, als er starb. Also, dass es jetzt nicht so lange hinzieht, nicht unbedingt, aber genau. Mitunter, wenn ich nicht drauf aufpasse, geht sozusagen alles seinen natürlichen Gang, dann werde ich lau, dann wird die Hitze kalt. Oder dann wird die Hitze warm und das Kalte wird auch warm. Das Heiße wird warm und das Kalte wird warm. Weil heiß ist wärmer als heiß. Heiß ist wärmer als warm. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Auf alle Fälle, ich werde lau. Und die Erkenntnis Gottes ist bei mir weg. Und dann geht die Katastrophe los, die wir jetzt bei Joasch auch sehen. Sie begruben ihn, also da ist noch nicht Joasch, sie begruben ihn, Jojada, in der Stadt Davids bei den Königen, weil er an Israel und Gott und seinem Hause wohlgetan hatte. Wie gibt mir Gott einen Platz bei den Königen? Natürlich dadurch, dass ich zu Jesus gehöre, weil ich Priester und König bin, wenn ich mich für sein Reich einsetze, wenn ich mich um sein Haus kümmere, in dem Maß, wie es mir möglich ist, wenn ich mich dafür einsetze, dass Jesus der Herr ist und dass das Haus aufgebaut wird, so wie er es mir aufs Herz legt. Und wenn ich aus dieser Welt gehe, gelte ich als König, obwohl ich von Geburt her kein König bin. War Jojada nicht. Der war von Geburt kein König, der war Priester. Und nach dem Tode Jojadas kamen die oberen Judas und huldigten dem König. So hörte der König auf sie. Wo die Erkenntnis Gottes aufhört, da fange ich an, mich an andere Leute zu hängen. Da bin ich dann tatsächlich nicht der Mann, der in Psalm 1 erwähnt wird, sondern da bin ich genau der, was er eigentlich nicht machen soll. Also Psalm 1, wohl dem oder glücklich ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Also der sich nicht bei den Gottlosen seinen Rat holt und dann seinen Lebensweg so geht. Noch tritt auf den Weg der Sünder, da ist man schon ein bisschen fester. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist wirklich so vom Laufen, man bleibt stehen, auch dann setzt man sich. Und dann bleibt man da. Und genau das ist Joasch passiert. Die anderen sind angekommen, haben ihm gehuldigt. Das ist so diese Schmeichelei. Also zum Beispiel jetzt dein Intellekt. Guck doch nicht drauf, was Gott da sagt. Das ergibt doch keinen Sinn. Mach's doch so. Guck, überdenk das doch mal und geh dann so weiter. Stimmt, ich bin da so ein intelligenter Mensch, kann ich. Oder ich verlasse mich auf meine Muskelkraft. Bei irgendwelchen, also ja, da fällt mir natürlich jetzt nicht so viel ein, weil habe ich jetzt nicht so viel davon. An dem Punkt bin ich nicht ganz so gefährdet, mich nicht auf Gott zu verlassen. Aber gerade dort, wo ich mich selber als Experte sehe, da laufe ich Gefahr, dass ich eher den weltlichen Ratschlägen nachlaufe als Gottes Ratschlägen. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Bildern der Aschera und den Götzen. So schnell geht es wieder weg. Also wie schnell ganz genau, weiß man nicht, aber es geht vor allem gleich ins richtig Extreme. Denn Aschera und Baal, die wurden verehrt dadurch, dass man Orgien gefeiert hat. Also, das ist tatsächlich dann auch wieder etwas, wo jeder Mensch sich auch wieder was aufpassen muss, wo Gott nicht mehr durch sein Wort in mir regiert, wo die Erkenntnis Gottes nicht mehr da ist und die Furcht Gottes nicht, da gehe ich ganz schnell nach meinen fleischlichen Genüssen, kann das Essen natürlich auch sein, oder ich laufe allem hinterher, was vom anderen Geschlecht oder vielleicht vom eigenen, was zwei Beine hat. Also je verdorbener es wird, desto schlimmer wird's. Irgendwann wird es dann auch das, was vier Beine hat. Da kam der Zorn Gottes über, da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Also wo wir Gottes Erkenntnis verlassen und wieder auf alles das Weltliche hören, auch was wir uns selber so gut eingeredet haben und so weiter, da kommt Gottes Zorn. Der zeigt sich auf ganz unterschiedliche Weisen. Man kann es aber ganz besonders nachlesen in 3. Mose 26 und in 5. Mose 28. Eins davon ist zum Beispiel, dass man sich gegenseitig zerfleischt. Davon redet dann Paulus im Galaterbrief und Jakobus in Kapitel 4, wie wir miteinander plötzlich umgehen. Der Herr aber sandte Propheten zu ihnen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollten, und sie ermahnten sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Gottes Zorn kommt über die Leute, weil sie unter seinem Schirm weggegangen sind. Also es ist gar nicht so, dass Gott sagt, jetzt geht ihr weg, jetzt hau ich euch eins drüber, sondern der Zorn geht überall dahin, wo Gottes Schutz nicht dran ist. Und wenn wir von darunter weggehen, dann trifft uns der Schutz. Und Gott schickt seine Propheten, die sagen, kommt wieder unter den Schutz um Himmels Willen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er ruft uns in seinem Wort zu, tue Buße. Und da sind die Sendschreiben in der Offenbarung so gut, auch wenn es die Leute manchmal nervt, wenn sie es ständig hören müssen und wenn es sich länger hinzieht und alles Mögliche. Aber der Ruf zur Buße, einmal zur Umkehr von den falschen Wegen, und vom Griechischen her ist es umdenken. Denk dich nicht mehr auf dem Thron deines Lebens, sondern denk wieder Gott auf dem Thron deines Lebens. Aber sie nahmen es nicht an. Irgendwann sind wir so weit, dass Gott uns von ferne noch ruft und wir sagen, nö, 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 nö. Und an dem Punkt scheint es zumindest so, als müsste Gott nur noch darauf hoffen, dass wir irgendwann gegen die Wand laufen und dann sagen, jetzt kehre ich um. Und der Geist des Gottes ergriff Zecharia, den Sohn des Priesters Jojada. Zecharia heißt übersetzt, der Herr gedenkt. Gedenken heißt bei Gott nicht nur, er denkt dran, oh ja, also so wie wenn der Mann zu seiner Frau sagt, Schatz, ich habe mich heute dran erinnert, wir haben Hochzeitstag. Das war's dann. Nein, nein, es folgt auf das Gedenken eine Handlung. Also, dass der Mann dann sagt, und weil wir Hochzeitstag haben, gehen wir heute essen. Und bei Gott ist, wenn er unsere gedenkt, handelt er für uns. Andersrum aber auch, erinnert dich an Gott und handle entsprechend. Und aus dem Grund sendet er Zecharia. Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott. Ist übrigens interessant, ganz oft sagen die Propheten, so spricht der Herr. Da nennen sie Gottes Namen, den Gott des Bundes. Und an dieser Stelle scheint Israel gerade mal so weit entfernt zu sein von seinem Gott, vom Bundesgott, dass der Prophet sagen muss, so spricht Gott. Weil für das Volk war El nicht nur der Gott Israels, sondern es konnte auch der Gott der Kanaaniter sein, der Vater Baals. So spricht Gott. Er kommt ganz neutral bei ihnen an, um sie wenigstens dort noch abzuholen. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Da kommt er wieder, der Name Gottes. Der Gott, der euch befreit hat. Der Gott, der euch aus Ägypten geholt hat. Der mit euch einen Bund geschlossen hat. Der euch gezeigt hat, dass er stärker ist als alle Götter. Warum verlasst ihr euch auf die anderen? Warum habt ihr andere Herren und nicht ihn? Und zwar, so dass ihr kein Gelingen habt. Da komme ich nochmal auf Psalm 1. Also, da heißt es dann nämlich, der nicht das alles macht, sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn, an der Anweisung des Herrn und sinnt über dem Wort Tag und Nacht, kann man auch übersetzen mit, er keut es wieder. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, das gerät wohl. Wenn ich Gott nicht Gott sein lasse in meinem Leben, muss ich mich nicht wundern, dass mir die Dinge schief laufen. Und Gott lasse ich mitunter auch dann nicht Gott sein, wenn ich mich zwar in die richtige Richtung bewege, aber dann auf den Teufel höre, eben zum Beispiel mit dem, ja, es dauert zu lang, die Frucht ist noch nicht da, lass es. Dann gebe ich zu früh auf und sehe die Frucht nicht, hab kein Gelingen. Glaube ist Langstreckengehorsam. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Hause des Herrn. Und der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, des Vater Zecharias, an ihm getan hatte, sondern tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er starb, der Herr wird es sehen und strafen. Der König gedachte nicht an das, was an die Barmherzigkeit, die der Vater von der Herr gedenkt, an ihm getan hat. Also steckt da beides drin. Und als das Jahr um war, zog herauf das Heer der Aramäer. Wenn es zu lang in der Gemeinde nicht gut läuft, dann muss Gott von außen angreifen. Beziehungsweise dann fängt der Feind auch an, von außen anzugreifen. Und sie kamen nach Juda und Jerusalem und brachten alle Oberen im Volk um. Und all ihren Raub sandten sie dem König von Damaskus. Alles das, was unter der Herrschaft Jesu in der Erkenntnis Gottes aufgebaut wurde, geht wieder verloren, wo die Erkenntnis Gottes wegfällt. Da, wo sich die Leute nicht drum kümmern, Gott kennenzulernen, geht alles wieder verloren. Das sagt Hosea, mein Volk geht zugrunde, weil ihnen Erkenntnis mangelt. Weil wir nicht wissen, was Gott uns alles gegeben hat, kann es uns der Feind klauen. Wenn neben mir ein Geldbeutel liegt, richtig voll, aber ich nicht weiß, dass er mir gehört, kann der Feind einfach ankommen, sich das Ding nehmen und ich denke mir, ja, gehört mir ja nicht. Aber wenn ich weiß, das gehört mir, dann bin ich komplett im Recht, das Ding zu verteidigen. Aber ich muss es wissen und dafür in der Bibel lesen und gucken, was habe ich in Jesus. Denn obwohl das Heer der Aramäer mit wenigen Männern kam, gab der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil Juda den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatte. Wenn sich die Gemeinde auch so reich dünkt, kann etwas ganz Kleines kommen und macht's kaputt. Damit vollzogen sie an Joasch die Strafe. Und als sie von ihm zogen, ließen sie ihn in großer Krankheit zurück. Es machten aber seine Großen eine Verschwörung gegen ihn und der Blutschuld willen an dem Sohn des Priesters Jojada und töteten ihn auf seinem Bett und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Jojada, der kein König war, ist bei den Königen begraben worden. Joasch, der die Erkenntnis des Herrn vergessen hat und ihrer nicht gedacht hat, dadurch, dass er auf Sacharja gehört hätte, der hat nun seine Königswürde verloren. Als so krasser Kontrast. Diese aber machten die Verschwörung gegen ihn. Joascha, der Sohn Schirmatz, der Amoriterin, und Josabat, der Sohn der Schomer, der Moabiterin. Zwei Leute aus einer Mischehe und beides Nachkommen von Lot über ihre Mutter. Aber seine Söhne und die Menge der Steuern, die er veranlasste und der Bau des Hauses Gottes, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten der Könige. Und sein Sohn Amazia wurde König an seiner Stadt. 40 Jahre hat er regiert. Ist eigentlich eine gute Zeit. Aber er hätte noch wesentlich länger regieren können, wenn er sich darum gekümmert hätte, dass er weiter die Erkenntnis Gottes gesucht hätte. Und das ist nochmal etwas, ich nochmal auf die Sens schreiben, aber auf das erste Sens schreiben. Jesus sagt den Ephesern, gedenke, wovon du abgefallen bist. Also ich zitiere sinngemäß, also ich habe englische Übersetzung im Kopf und übersetze es von da. Gedenke dessen. Und eben Gedenken ist nicht nur dran denken, sondern dann auch wieder das in die Tat umsetzen. Denk dran, woher du kommst, was Jesus für dich getan hat, wo du schon mal gestanden hast und fang an, wieder das zu tun. Komm zurück zu dem, in was Jesus dich hineingestellt hat. Und dann gilt die Verheißung, dass ich nicht zugrunde gehe. Das ist Ephesus und Laodicea gegeneinander. Ephesus eigentlich eine tolle Gemeinde. Laodicea ganz unten. Die Gemeinde in Ephesus hat ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat sehr schnell angefangen aufzuhören zu existieren. In Ephesus gibt es keine Gemeinde mehr. Ephesus gibt es auch als Stadt nicht mehr. Laodicea, den haben die Worte Jesu so im Herzen gebrannt, dass sie tatsächlich dran gedacht haben. Und die Gemeinde in Laodicea hat bis in die Neuzeit bestanden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann, aber irgendwann hat auch da der Islam reingehauen. Ich meine zumindest, dass keine Gemeinde dort mehr ist. Aber auf alle Fälle, die haben die Kurve gekriegt. Die haben sich Gottes Wort was sagen lassen. Im Gegensatz zu denen in Ephesus. Und dann ist die Frage, höre ich in meinem Leben auf Sacharja? Höre ich auf den Sohn Jojadas, der mir sagt, erinnere dich daran, was du schon von Gott weißt und handle entsprechend? Oder mache ich das nicht? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns herausforderst. Dass du uns zeigst, wie du uns aufbauen willst durch all die Werkmeister in unserem eigenen Leben und wo wir selber so ein Werkmeister sein können in der Gemeinde. Und dass du uns aber auch warnst davor, dass wir die Erkenntnis Gottes verlassen. Hilf du uns, dass wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Dass du das Gedächtnis deiner Wunder wieder neu stiftest in unserem Leben. Dazu hilf uns und stärke uns. Amen.